der Touristenguide, der Mensch an der Rezeption. Das sind sehr liebe Leute, aber sie werden tatsächlich dafür bezahlt. Und beim Couchsurfen beruht das alles komplett auf Freiwilligkeit. Es ist ein Austausch von Zeit und Neugier. Und manchmal ist es dann interessanter, auf einer Studentenparty in Paris zu landen, als sich den Eiffelturm anzugucken. Also ich würde jederzeit die menschlichen Begegnungen vorziehen gegenüber irgendwelchen Touren zu Sehenswürdigkeiten. Und das macht es für mich so wahnsinnig reizvoll.
Wie gut hast du in diesen 7 Monaten geschlafen?
Ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ich war zum Beispiel im Mai 2023 in Kiew. Das war ein Monat, wo fast jede Nacht pünktlich um 2 Uhr nachts der Alarm losging und dann auch Detonationen zu hören waren.
Mhm.
Die Vorstellung, dass eine Rakete die Wohnung treffen könnte, in der man sich gerade befindet, das ist so unfassbar absurd, dass irgendwas im Kopf einem sagt, das kann doch jetzt eigentlich nicht passieren. Und gleichzeitig habe ich Situationen erlebt, wo das eine sehr reale Angst dann war, dass es uns da treffen könnte. Und ich habe es ja leicht. Ich kann ja jederzeit ausreisen, wieder nach Deutschland. Aber die Ukrainer haben zu einem Großteil diese Wahl eben nicht.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Heute lernen wir nicht nur eine besondere Reiseform besser kennen, sondern auch ein besonderes Land, das uns seit dem 24. Februar 2022 jeden Tag begegnet. Ob jetzt in den Nachrichten, in Gesprächen, in den sozialen Medien, in blau-gelben Farben, die aus Solidarität gezeichnet oder getragen werden. Wir reisen heute mit meinem Gast Stefan Orth in die Ukraine. Und das nicht auf die klassische Weise, wie man das bei seinen Berufen als Journalist, als Reporter und als Autor vermuten könnte, sondern von Couch zu Couch. Stefan war nämlich über 7 Monate als Couchsurfer in der Ukraine unterwegs und das mitten im Krieg. Wie reist man eigentlich durch ein Kriegsland, in dem auch der Tourismus ja mittlerweile komplett stillsteht? Wie sieht das Leben, wie sieht der Alltag in der Ukraine im Moment aus? Wie geht es den Menschen vor Ort? Was hat es mit Stefan gemacht, den Krieg so hautnah mitzuerleben? Und welche Eindrücke, welche Erlebnisse, welche Erinnerungen nimmt er von den Sofas der Menschen mit, die ihn aufgenommen haben? Darüber hat Stefan ein Buch geschrieben und davon erzählt er heute auch in dieser Folge. Und ich habe mir extra die Haare nochmal gekämmt vorher, denn wir sind ja jetzt auch auf YouTube. Also wenn ihr Stefan und mir in die Augen schauen wollt und das Interview vor allem in voller Länge erleben möchtet, dann schaut mal auf dem YouTube-Kanal vom Reisereporter vorbei. So, jetzt aber. Schön, dass du da bist, lieber Stefan.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
Hast du dich auch noch mal extra hübsch gemacht hier heute für uns?
Natürlich. Extra geduscht heute, weil du auch gesagt hast, das wird ein Video-Interview. Natürlich.
Kurz zur Einordnung, das kann ja ganz wichtig sein, wenn wir über so aktuelle Themen sprechen. Wir sprechen gerade am Freitag, den 20. September 2024. Das Interview kommt Anfang Oktober raus. Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du?
Ich bin gerade auf Vortragstour tatsächlich, war gestern in Düsseldorf mit dem Ukraine-Vortrag und bin jetzt in Wuppertal bei meiner Mutter zu Hause.
Lebst aber eigentlich in Hamburg und sitzt auch gleich schon wieder im Zug, hast du gesagt.
Genau, demnächst geht's schon wieder weiter Richtung Hamburg, ja.
Viel unterwegs gerade mit genau diesem Buch hier, was ich schon übrigens angedetscht und angesaut habe hier außenrum. Couchsurfing in der Ukraine heißt es. Meine Reise durch ein Land im Krieg ist nicht dein erstes Buch, das du über Couchsurfing geschrieben hast, aber dein persönlichstes, so steht es im Einband. Warum?
Ja, weil die Geschichte damit beginnt, mit einer persönlichen Story, also mit meiner Freundin Julia, die Ukrainerin ist und wir kennen uns seit 10 Jahren, wir waren aber so clever, erst vor 2,5 Jahren festzustellen, dass wir als Paar ganz gut funktionieren und haben also seitdem eine Kriegsfernbeziehung. Sie lebt weiterhin in Kiew, ich habe sie dort oft besucht und so kam das, dass ich ziemlich viel Zeit während dieses Krieges in der Ukraine verbracht habe und irgendwann habe ich dann angefangen, auch Notizen zu machen und an einem Buch zu arbeiten.
Ja, Wir wollen heute natürlich auch in die Ukraine schauen, ganz klar. Ich freue mich auch drauf, von dir so ein ganz persönliches Bild dann nochmal zu bekommen. Aber wir schauen natürlich auch genauer, so sagt es der Name unseres Podcasts, auf die Reise vorm Couchsurfing. Das hast du schon in Russland gemacht, im Iran, in China, in Saudi-Arabien, jetzt in der Ukraine. Mal kurz zur Länderauswahl. Warum zieht es dich da immer wieder in, ja, ich will gar nicht sagen Länder mit problematischer Sicherheitslage, weil das ist der Iran zum Beispiel ja gar nicht mehr, sondern du hast es mal so schön ausgedrückt, Länder, die ein schlechtes Image haben. Warum zieht es dich dahin?
Ja, es geht mir hauptsächlich darum, wo kann ich interessante Geschichten finden? Wo habe ich das Gefühl, dass ich durch so eine Reise in den Alltag was erzählen kann, was vielleicht die Leser ein bisschen überrascht? Und da interessiert mich dann besonders zum Beispiel der Alltag in einer Diktatur oder in einem Land, in dem so der Alltag doch sehr anders ist als bei uns. Und das macht es für mich eben so interessant, diese Suche nach den Geschichten. Vielleicht werde ich in 20 Jahren Couchsurfing in der Toskana machen, aber bislang bin ich noch nicht so weit und mich reizt einfach mich reizt es auch über die politische Situation zu sprechen, über gesellschaftliche Veränderungen und wie Menschen leben in Regionen, die ganz anders sind als unsere eigenen.
Und was ist es, der Reisestil? Was ist das Schöne für dich daran? Warum hast du dich fürs Couchsurfen entschieden?
Ja, ich mache das privat schon seit über 20 Jahren auf fast jeder Reise. Deswegen war es total natürlich, irgendwann auch Bücher darüber zu schreiben. Und ich finde es wahnsinnig reizvoll, dass es kein kommerzielles Reisen ist in seiner Reihenform, also nicht wie der übliche Tourismus, wo man immer mit Menschen zu tun hat, die in irgendeiner Art dafür bezahlt werden, dass sie nett zu mir sind. Also der Busfahrer, der Touristenguide, der Mensch an der Rezeption, das sind alles oft sehr liebe Leute, aber sie werden tatsächlich dafür bezahlt, dass sie das tun, was sie da tun. Und beim Couchsurfen beruht das alles komplett auf Freiwilligkeit. Es ist ein Austausch von Zeit und Neugier. Und man taucht richtig tief ein in das authentische, normale Leben. Und ich meine, alle Reisebroschüren von Veranstaltern werben immer mit diesem Wort Authentizität. Aber das erlebe ich einfach automatisch und das kommt. Und manchmal ist es dann interessanter, auf einer Studentenparty in Paris zu landen, als sich den Eiffelturm anzugucken. Also ich würde jederzeit die menschlichen Begegnungen vorziehen gegenüber irgendwelchen Touren zu Sehenswürdigkeiten. Und das macht's für mich so wahnsinnig reizvoll.
Ja, absolut. Weißt du noch, wann du dich verliebt hast in das Couchsurfen?
Schwer zu sagen. Also ich habe als Student damit angefangen tatsächlich und am Anfang war tatsächlich auch die Motivation, Geld zu sparen auf Reisen, weil man natürlich viel günstiger dort Unterkünfte bekommen kann, aber ich habe ganz schnell kapiert, dass es auch um was ganz anderes geht in Wirklichkeit und dass diese Begegnungen so viel wertvoller sind, der Austausch und gerade auch so diese Gespräche mit Menschen, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, vielleicht eine ganz andere Meinung zu manchen Dingen haben, aber dass man ins Gespräch kommt und irgendwie doch eine Ebene findet. Und das finde ich gesamtgesellschaftlich einfach auch extrem wichtig, weil das etwas ist, was tatsächlich immer mehr verloren geht oder was uns immer schwerer fällt.
Absolut. Wir gucken später auch nochmal auf deine Couchsurfing-Erfahrung in den anderen Ländern, wollen uns aber natürlich erstmal auf die Ukraine fokussieren. Couchsurfing grundsätzlich ist ja was eher Alltägliches, würde ich sagen. Also das komplette Gegenteil von dem, was wir gerade erwarten in der Ukraine. Nimm uns mal mit, wie du so den letzten Besuch in dem Land erlebt hast. Wie geht es den Menschen da vor Ort gerade und wie viel Alltag ist da vor allem momentan möglich?
Mein letzter Besuch war im Juli, Mitte Juli dieses Jahres in Kiew, also nicht als Couchsurfer, sondern bei meiner Freundin. Und das war ein sehr schwieriger Moment, weil dort gerade der Angriff auf dieses Kinderkrankenhaus passierte, als wir gerade mitten im Stau auf einer Brücke standen. Da ging dieser Alarm los. Wir sahen vor uns den Rauch von einer eingeschlagenen Rakete und mussten da irgendwie schnell Schutz suchen, waren dann in einem Restaurant im Keller, wo wir dann abgewartet haben, bis der Alarm vorbei ist. Und dieser Tag war wirklich sehr, sehr furchtbar für die ganze Stadt, weil es vorher viele Wochen lang keine Angriffe gegeben hatte, die so direkt die Innenstadt trafen. Und dann ein Kinderkrankenhaus ist natürlich das maximal barbarische Ziel von einem Angriff. Und das hat schon so für einige Stunden so eine richtige Schockstarre in der Stadt wieder ausgelöst, obwohl die Leute auch es gewohnt sind, dass ständig diese Alarme sind und dann auch irgendwie schnell wieder zum Alltag zurückkehren, der aber nie so ein richtiger Alltag ist. Das ist natürlich immer so eine gewisse Ablenkung auch nur davon, dass bald wieder was passieren kann.
Ja, ich erinnere mich an eine Stelle im Buch, wo du geschrieben hast, der Alarm endet. Also scheinbar gab es da auch gerade wieder diesen Alarm und man hat sich zurückgezogen. Der Alarm endet ohne Explosionen und wir gehen in die Oper. Es ist einfach so hängen geblieben, so wie nah das beieinander liegt, auch zeitlich, ne? Dass wenn es vorbei ist, es einfach sofort manchmal in manchen Situationen umswitchen kann in diesen Alltag in Anführungsstrichen.
Ja, und das war auch ein sehr häufiges Gesprächsthema zwischen Julia, meiner Freundin, und mir, diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Ja. Also wir saßen bei einem Rotwein im georgischen Restaurant und eine Stunde vorher war im Nachbarstadtviertel eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Und an sich ist ja das Leben auf unserem Planeten jeden Tag so. In manchen Orten passieren die schönsten, tollsten Dinge. Die Menschen feiern das Leben, genießen den Moment, und irgendwo anders passiert gerade etwas furchtbar Schreckliches. Und in der Ukraine hat man das einfach nur viel näher zusammen im Prinzip und realisiert das viel stärker, dass diese Dinge gleichzeitig passieren.
Hast du denn im Vorfeld auch damit gehadert, mit dieser Frage, ob du jetzt als Couchsurfer durch die Ukraine reisen solltest, gerade jetzt und gerade auf diese Art und Weise?
Ja, sehr stark. Also ich hatte eigentlich gedacht, ist das nicht pietätlos, ist das nicht falsch, in dieser Ausnahmesituation als ungekämmter Backpacker da durchs Land zu reisen aus einem total privilegierten Land, haben die Leute nicht andere Probleme, als mich bei sich aufzunehmen und da den Gastgeber zu spielen. Und ich habe dann einige Couchsurfing-Mitglieder auf der Webseite angeschrieben in der Ukraine, habe gefragt, was sie davon halten. Und es kam so positives Feedback, also speziell auch, weil es ja darum ging, ein Buch auch über den Alltag vor Ort zu schreiben. Das war vielen sehr wichtig. Das fanden sie gut, weil sie das Gefühl haben, dass die Realität oft nicht so eindeutig abgebildet wird in ausländischen Medien. Und einer hat geschrieben, die Deutschen haben 1 Million Ukrainer aufgenommen. Da können wir doch auch mal einen Deutschen bei uns aufnehmen. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, interessanter Punkt, jetzt mache ich diese Reise und jetzt versuche ich das tatsächlich.
Mindestens einmal, erinnere ich mich, aus dem Lesen des Buches hast du aber auch eine negative Reaktion bekommen. Das war eine Ukrainerin, die ziemlich nah an der Front lebt, die auch im Keller unterkommt seit, ich glaube, sogar 2,5 Jahren, weil ihr Haus ziemlich schnell betroffen war. Und sie sagte zu dir und einem Fotografen, mit dem du unterwegs wart, ihr verdient Geld mit unserem Elend. Hast du so etwas öfter erlebt oder wie haben die Ukrainerinnen und Ukrainer da dann vor Ort auf dich reagiert?
Ja, das war tatsächlich ein Einzelfall, und das war eine Situation, wo ich mit einem großen Mietwagen, also mit einem SUV und mit einem Fotografen mit sehr großer Kamera unterwegs war, wo also eindeutig zu erkennen war, wir sind ein Reporter-Team, was da auf der Suche nach Stories ist. Und da gab es in einem sehr stark zerstörten Ort so diese Abweisung, weil natürlich die Leute dort das auch sehr häufig erlebt haben, dass dort Fernsehteams hinkommen, Kamerateams, die Bilder machen, die versuchen, überall da rumzuschnüffeln sozusagen. Und sie meinte eben auch, Hilfe kommt dann trotzdem nicht zu uns. Also das bringt ihnen nichts, dass das so dokumentiert wird. Und das ist natürlich ein Punkt und das ist schon bedenkenswert. Aber gleichzeitig hatte ich die Erfahrung, wenn ich einfach allein mit Rucksack unterwegs war, wenn ich so auf Augenhöhe den Menschen begegnet bin als Couchsurfer, dann gab es nie diese Art von Ablehnung. Das ist einfach eine ganz andere Art von Auftritt, den man natürlich hat. Und ich meine, manche Fernsehteams haben noch den Tonmann, Kameramann, Security dabei und zwei große Autos. Das ist natürlich schon ziemlich intrusiv. Also so wichtig es ist, diese ganzen Geschichten zu machen, aber auf diese Art zu traumatisierten Menschen nach Hause zu kommen, ist natürlich eine etwas kritische Sache. Und das kann man verstehen, dass das nicht unbedingt nur mit großer Freude aufgenommen wird.
Jetzt hast du es gerade schon beschrieben, mit Rucksack alleine dort unterwegs. Ich habe mich gefragt, wie kommst du denn gerade überhaupt in die Ukraine? Von Hamburg aus ins Flugzeug zu steigen, in Kiew wieder aus, ist ja keine Option.
Das stimmt. Seit Februar 22 gibt es keine zivilen Flugzeuge mehr, die dorthin fliegen. Man muss also immer auf dem Landweg über die Grenze. Meistens habe ich das über Polen gemacht, meistens mit Nachtzügen, die tatsächlich sehr zuverlässig fahren da. Und aber von Hamburg bis Kiew geht es fast nie unter 24 Stunden. Also häufig habe ich es komplett per Zug gemacht. Manchmal bin ich geflogen nach Krakau oder nach Rzeszow, da in der Nähe der Grenze. Es dauert immer eine Ewigkeit, dahin zu fahren. Und da könnte ich quasi genauso gut eine Fernbeziehung nach Australien haben, was so die Reisezeit angeht.
Wahnsinn. Und nimm uns mal mit, bitte, auf diese Zugfahrt. Das ist ja die Strecke, die auch Politikerinnen und Politiker nehmen, die in das Land einreisen. Ich stelle mir das allerdings ziemlich beängstigend vor, wenn man in eine Richtung unterwegs ist, wo ja Millionen Menschen in die andere Richtung unterwegs sind, vor allem gerade zu Kriegsbeginn. Wie war so deine erste Einreise nach Kriegsbeginn?
Ja, die erste Einreise war schon sehr belastend oder sehr angespannt für mich, einfach weil ich gar nicht wusste, was mich da erwartet. Mhm. Und man fährt also von Przemyśl in Polen erstmal eine ganz kurze Strecke über die Grenze und dann hält der Zug an für 2 Stunden für die Passkontrollen. Und durch jeden Waggon laufen dann halt die Soldaten, teilweise mit Hunden, die dann noch da rumschnüffeln. Und das ist schon eine recht angespannte Situation. Und gleichzeitig kam mir der Gedanke, okay, dieser Zug steht hier genau nach Fahrplan für exakt 2 Stunden. Das kann man wissen, dass hier dieser Zug ist. Ist das nicht ein perfektes Ziel für einen Raketenangriff? Ja. Und solche Gedanken hat man da natürlich. Bislang wurde auf diese Art noch keiner der Züge dort attackiert, aber es gab durchaus Angriffe auf Bahnhöfe zum Beispiel. Mhm. Und sowas geht einem dann schon die ganze Zeit durch den Kopf, gerade nach dem Grenzübergang. Und dann macht man das ein paar Mal und sieht, dass es irgendwie funktioniert und es tritt so eine gewisse Routine ein, also dass ich auf diesen Nachtzugfahrten eigentlich nicht mehr so große Angstzustände hatte.
Bist du da alleine im Zug?
Nee, da sind immer andere. Meistens sind es 4er-Schlafabteile und man kommt oft in sehr interessante Gespräche, lernt sich so ein bisschen kennen. Manchmal ist es eine Familie, manchmal Leute, die Verwandten zu Hause besuchen. Mhm. Leider auch sehr oft, also mehrfach habe ich es erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ich fahre jetzt nur für 2-3 Tage nach Hause. Und in so Momenten will ich eigentlich gar nicht mehr nachfragen, weil ich schon weiß, was dann wahrscheinlich der Grund ist. Und oft kommen sie dann mit der Zeit selber darauf, dass sie eben zu einer Beerdigung fahren, dass sie eigentlich jetzt im Westen leben, aber dass sie jetzt einmal kurz zurück müssen, um ja ein Familienmitglied oder einen guten Freund zu beerdigen. Und das macht mich natürlich dann sehr wütend, wenn ich irgendwelche Kommentare höre über volle Flixbusse aus Deutschland, die in die Ukraine gehen, dass Menschen denken, die Leute machen da Heimaturlaub. Ganz oft ist genau so eine Beerdigung der Grund dafür, warum man dann kurz zurück in die Ukraine fährt.
Ja, das Thema Tod ist allgegenwärtig. Ich habe mich gefragt, ob du vorher darüber nachgedacht hast oder ob das Teil deines Berufs ist und ob man da gar nicht drüber nachdenken darf, dass es ja auch sein kann, dass du diese Reise nicht überlebst.
Also natürlich denkt man darüber nach, wobei das dann auch wieder so absurd und abstrakt und undenkbar ist, dass man es sich doch nicht so ganz vorstellen kann. Und allein auch die Vorstellung, dass eine Rakete die Wohnung treffen könnte, in der man sich gerade befindet, das ist so unfassbar absurd, dass irgendwas im Kopf einem sagt, das kann doch jetzt eigentlich nicht passieren. Und gleichzeitig habe ich Situationen erlebt, wenn dann Alarm war, wo es richtig laut gekracht hat draußen, wo man nicht weiß, wie nah die Einschläge jetzt sind und wo das eine sehr reale Angst dann war, dass es uns da treffen könnte. Man verzieht sich dann ins Badezimmer, also in den Raum, der am weitesten weg von den Fenstern ist, weil die Fenster splittern könnten, wenn es eine Detonation gibt. Und wartet dann einfach ab, fühlt sich völlig hilflos wie ein Insekt, das sich nicht wehren kann und nichts tun kann und einfach nur warten und hoffen muss. Und solche Situationen wünscht man wirklich keinem. Und ich habe es ja leicht. Ich kann ja jederzeit ausreisen, wieder nach Deutschland, kann da Pause machen von dieser angespannten Situation. Aber die Ukrainer haben zu einem Großteil diese Wahl eben nicht.
Ja. Dieses Verhalten, was du gerade beschreibst, man geht dann ins Badezimmer weit weg vom Fenster. Hast du sowas vor Ort gelernt oder kann man sich auch auf sowas vorbereiten in irgendeiner Art und Weise?
Ja, man auf ein paar Sachen kann man sich schon vorbereiten. Ich habe zum Beispiel einen fünftägigen Workshop gemacht für Journalisten in Krisenregionen an einer Kaserne in Deutschland, in Hammelburg kann man das machen und man lernt da in Rollenspielen in verschiedenen Workshops, wie man mit manchen Situationen umgeht, wie man in der Praxis wegspringen muss, wenn eine Handgranate auf einen zugekullert kommt. Es gibt ein Rollenspiel, wo eine Entführung nachgestellt wird und man lernt vor allem eben auch, wie man unter großem Stress reagiert, ob man eher ruhiger wird oder ob man so einen Freeze-Moment hat oder wie man da agieren kann. Und das war sicher sehr hilfreich. Auch so ein paar medizinische Kenntnisse kriegt man da mitgegeben. Es war wichtig, zumindest im Hinterkopf sowas zu haben. Und ich hatte vorher auch andere Regionen der Welt besucht, die zwar nicht in einem aktiven Krieg waren, aber zumindest Krisenregionen mit einiger Militärpräsenz. Und ich glaube, diese Erfahrungen waren schon sehr wertvoll für diese Reise. Einfach ganz unbedarft als erste Tour in ein Gebiet mit zweifelhafter Sicherheitslage wäre das sehr bedenklich, glaube ich. Das kann man nicht empfehlen.
Jetzt bist du schon ein paar Wochen wieder zurück. Spürst du noch nach diese Reise? Macht das noch was mit dir? Gerade jetzt auch, wenn du auf Buchreise bist und immer wieder daraus liest?
Ja, absolut. Also diese Vortragstour ist so emotional wie noch nie vorher bei meinen anderen Büchern, weil ich das an manchen Stellen immer wieder durchlebe, auch immer diese sehr angespannten Situationen, auch dieses unfassbare Leid und diese Brutalität des Krieges. Und das kommt alles zurück, wenn ich wieder darüber spreche, wenn ich auch die Reaktionen im Publikum sehe. Also das ist sehr emotional und manchmal weiß ich gar nicht, schaffe ich heute den Vortrag bis zum Ende oder geht's vielleicht auch mal nicht, weil das einfach, ich habe über 8 Monate während des Krieges in der Ukraine verbracht. Das geht mir dann natürlich emotional sehr nahe, auch wenn ich jetzt Nachrichten lese, wenn ich Sarah Wagenknecht reden höre, die irgendwelche absurden Friedensvorschläge hat, ohne einen wirklichen Plan dahinter, einfach nur für die eigene, wo es ihr um die eigene Macht geht und das nimmt mich schon sehr mit und ich kann es nicht begreifen, dass man da nicht pragmatischer ist und vielleicht auch mit mehr Empathie der Ukraine entgegenkommt. Und also ganz persönlich habe ich zum Beispiel noch die Situation, dass fast jeder Ton, der so von unten nach oben anschwillt, also wenn es ein Rasenmäher ist oder ein Elektrofahrzeug, das anfährt manchmal, das erinnert mich an eine Alarmsirene und da geht gleich der Puls nach oben, also sowas. Krass. Kennen, glaube ich, auch sehr viele Ukrainer, dass man sowas mitnimmt aus der Situation dort.
Oh, da ist die S-Bahn in Hamburg aber gerade nicht dein größter Freund.
Stimmt, die hat zum Beispiel auch dieses Anfahrgeräusch.
Dieses Anfahrgeräusch, absolut, ja. Lass uns nochmal zum Couchsurfen kommen. Das ist ja wahrscheinlich gerade nicht die aktivste Seite in der Ukraine, die am besten bedient wird. Wie findest du denn oder hast du gefunden deine Couchsurfing-Gastgeber in der Kriegszeit in der Ukraine?
Also es gibt da ja schon noch viele Profile von Menschen, die sich da vorstellen mit Fotos, mit Hobbys, mit so ein paar Infos über sich und es war sehr bewegend, sich diese Profile anzusehen, weil die meisten vor 2022 angelegt waren und die Leute präsentieren sich da in dem alltäglichsten Also im absoluten Alltag mit Selfies vor dem Eiffelturm, mit Bildern von einer Wanderung. Sie erzählen von ihren Träumen, von ihren Hobbys und man fühlt sich wie in einer Zeitreise da, wenn man sieht, wie noch vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren das Leben dort war und was das einfach für ganz normale junge Menschen sind mit ganz normalen Träumen und Wünschen. Und dann hat jeder diesen Umschlag erlebt, diesen Punkt im Leben, wo alles anders wurde. Und das fand ich sehr emotional, schon allein diese Profile anzuschauen. Und dann sieht man, wann jemand sich zum letzten Mal eingeloggt hat. Und manchmal war das genau der Zeitpunkt Februar 2022, dass sich jemand zuletzt eingeloggt hatte. Ja. Danach hat man eben andere Sorgen. Also das war schon emotional, allein da zu gucken nach potenziellen Gastgebern. Und dann habe ich sehr viele angeschrieben. Es war natürlich schwerer als auf anderen Reisen, jemanden zu finden. Ich musste mehr E-Mails schreiben, bis positive Antworten kamen. Aber wenn die kamen und wenn ich dann hingefahren bin, dann wurden das ganz, ganz tolle Erlebnisse immer wieder.
Von denen du ja auch schreibst, wo wir gleich mal auf 2, 3 raufschauen werden. Vorher würde ich gerne noch mal wissen, wie du durch die Ukraine gereist bist. Du hast immer wieder in Kiew deinen Ankerpunkt gehabt sozusagen und bist dann in alle Himmelsrichtungen gefahren.
Gefahren meistens, ja. Also ich habe tatsächlich nicht eine durchgehende große Reise gemacht, sondern immer wieder bin ich nach Kiew zurückgekehrt, habe dort Pause gemacht, dann wieder für 5 bis 7 Tage unterwegs gewesen, weil das einfach auch derartig anstrengend war diesmal. Das hätte ich, glaube ich, anders nicht hingekriegt. Die Anspannung ist immer extrem hoch, wenn man in neue Orte fährt und erst nicht weiß, wie dort jetzt die Sicherheitslage ist, wie es sich anfühlen wird, dort zu sein, speziell wenn man weiter nach Osten fährt in dem Land. Und deswegen waren diese Pausen in Kiew extrem wertvoll, wobei man natürlich da auch nicht Entspannungsurlaub macht, sondern es jederzeit wieder zum nächsten Alarm kommen kann. Aber zumindest war das weniger angespannt als unterwegs. Ich bin sehr viel mit Zügen gefahren. Die Nachtzüge speziell funktionieren extrem gut. Das Land ist riesengroß, deswegen lohnt es sich oft, abends einzusteigen und morgens dann in einer ganz anderen Region rauszukommen. Ich bin mit Bussen gefahren, mit BlaBlaCar auch mal, also so einem organisierten, so einer Art Mitfahrzentrale. Ein paar Tage hatte ich einen Mietwagen, also im Prinzip alle Verkehrsmittel, die man da so findet.
Ja, und alle Himmelsrichtungen, Norden, Westen, Süden und natürlich dann auch der Osten, bisschen oder sehr nah an der Front fast am Ende unterwegs. Du beschreibst im Buch diese Begegnung, ich fand das ja total spannend, ist ja eigentlich logisch, aber so zu sehen, wie unterschiedlich sich der Krieg auch auswirkt in den unterschiedlichen Gegenden, in denen du da unterwegs warst. Nimm uns mal mit zu deinen ersten Gastgebern. Wie war deine erste Couchsurfing-Erfahrung in der Ukraine?
Das war weit im Westen in Ivano-Frankivsk, einer Stadt, die bislang ziemlich wenig von Angriffen betroffen ist. Und da hatte ich 2 Gastgeber, die ein Wanderunternehmen machen. Immer an Wochenenden nehmen sie Touristen mit in die Berge, in die Karpaten und machen dann da Touren. Sonst haben sie normale Jobs während der Woche. Polina und Roman. Und die haben dann gleich vorgeschlagen, mich doch mitzunehmen auf eine dreitägige Tour mit Zelt und Schlafsack. Ich habe natürlich sofort zugesagt. Das fand ich sehr spannend und dachte, ja toll, da kann man doch sicher auch mal sich ganz weit weg vom Krieg fühlen, wenn man in der Natur ist. Was teilweise nur stimmte, weil die Karpaten eben im Ersten Weltkrieg ein sehr hart umkämpftes Gebiet waren und man findet dort Schützengräben aus der Zeit, man findet rostige Granaten, die noch rumliegen. Wir haben sogar eine Plakette entdeckt an einem Baum, wo also als Andenken für 2 Wanderer, die noch 2021 durch Minen aus dem Ersten Weltkrieg gestorben sind dort. Also so viele Jahrzehnte später kann das immer noch ein Problem sein. Und da ist dann der Krieg eben leider doch nicht so weit weg. Man entkommt diesem Thema einfach nicht auf so einer Weise.
In keiner Region hattest du überhaupt Momente in diesen Monaten, wo Krieg mal kein Thema war?
immer mal wieder und oft für ein paar Stunden zumindest. Und das waren so ganz wertvolle Momente. Also ich hatte zum Beispiel in Tschernihiw nördlich von Kiew hatte ich einen Gastgeber, der meinte gleich am Anfang, ja, heute Abend habe ich ein Date mit meiner Freundin, wir feiern Jubiläum, wir feiern unser einmonatiges Jubiläum komm doch gerne mit. Und ich meinte noch, ja, ich kann mich auch allein beschäftigen, macht ihr das doch mal unter euch aus, das ist doch sicher nett, wenn ihr euch zu zweit trefft und ich gucke mir einfach die Stadt an, ist schon okay. Aber Er bestand darauf, dass ich mitkomme und ich habe dann später erst begriffen, was meine Funktion an dem Abend sein sollte. Ich war nämlich quasi als Paarfotograf eingestellt und habe dann also 3 Stunden lang Fotos gemacht von den beiden. Im Café, im Park, in der Fußgängerzone. Es sind 700 Bilder entstanden.
Okay.
Und die Gesichter, als sie auf dem Kameradisplay gesehen haben, diese Bilder, das war unvergesslich. Und
schön.
Ich fand den Abend ein wenig skurril, aber später beim Einschlafen ist mir aufgegangen, warum der so besonders war. Wir hatten 3 Stunden lang nicht ein Wort über den Krieg gesprochen und das war total wertvoll und total ungewöhnlich tatsächlich.
Ja. Wie sonst so deine gewöhnlicheren Tage leider aussahen, würde ich gerne mal, du darfst dich kurz zurücklehnen und entspannen, denn ich würde gerne mal eine kleine Stelle vorlesen. Zur Abwechslung, wie ist es für dich, wenn Menschen aus deinem Buch lesen, deine Worte, die du geschrieben hast, lesen?
Das kann ich dir sagen, wenn du fertig gelesen hast, wie das
ist. Bin ich die Erste? Musst
ja,
du sonst immer
nein,
selber
es gibt,
lesen?
Es gibt ein Hörbuch das ist, finde ich, sehr gut, wie es gelesen ist, aber ich finde es manchmal schwierig, das zu hören.
Klar, okay,
oh Gott, das sollte ich jetzt nicht sagen. Ich sage es nachher.
Nein. Kannst du bitte Seite 107 lesen?
Nein, bitte liest du, sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt und ich werde dir nachher sagen, wie es war.
Oh Gott, jetzt habe ich voll Druck, ne?
Oh Gott, ja stimmt, das war gar nicht so gemeint. Das wollte ich
war
nicht.
Ja, ich habe ja die Frage gestellt, war ja selber dumm. Also, habe ich gemerkt. es ist eine etwas eingekürzte Stelle aus Odessa. Als Hintergrundinfo, wir kennen ja Odessa mittlerweile leider eher als umkämpfte Stadt aus den Nachrichten. Es ist eine Millionenstadt am Schwarzen Meer, die auch einen sehr wichtigen Hafen hat. Und vor dem Krieg sind da Touristinnen und Touristen angekommen mit ihren Kreuzfahrtschiffen. Und auch du warst da am Strand unterwegs. Da gibt es den Luna Park. Und Achtung, ich lese. Oh mein Gott, das ist wie dieser Vorlesewettbewerb in der Schule jetzt, ne?
Genau, oh Gott, es ist alles gut. Ich höre es mir sehr gerne an, ich freue mich drauf.
So, pass auf, es geht los.
Okay.
Hinter dem Park beginnt der Langeron-Strand. Etwa die Hälfte der Bars und Cafés haben geöffnet. Das schiffsähnliche Riesenressort Nemo wirbt auf Leuchtbildschirm für Delfinshows. Auf einem Balkon steht ein Hotelgast in Badeshorts und blickt aufs Wasser. Wer bucht hier heute noch ein Zimmer mit Meerblick in einem der höheren Stockwerke? Mit Glasfenstern vom Boden bis zur Decke, die über 200 Euro pro Nacht kosten. Was sonst am begehrtesten ist, ist nun am gefährlichsten. Die meisten russischen Angriffe kommen über das Meer. Von einem Pier, auf dessen Beton in weißen Buchstaben "Passt auf eure Kinder auf" steht, springen Teenager ins Wasser. Sie schwimmen an Land, rennen auf den Steg, springen wieder rein. Ein Mann beschimpft sie zunächst, vermute ich. Er will sie auf das Schwimmverbot aufmerksam machen. Überall waren Schilder nämlich vor Minengefahr im Wasser. Aber nein, er ist schlicht nass geworden wegen einer ihrer Arschbomben. Als ich abends nach Hause gehe, ist Odessa stockduster. Die Straßenbeleuchtung ist abgeschaltet, damit der Feind mit seinen ferngesteuerten Waffen nicht so gut zielen kann. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Mehrfach stolpere ich auf unebenen Bürgersteigen, bevor ich um 11:15 wieder in der Gastgeberwohnung ankomme. Gerade noch geschafft, kurz vor der Sperrstunde. Zwischen 23 und 6 Uhr darf niemand auf die Straße. Wlodimir, das war dein Gastgeber, lässt mich rein. Ich beziehe mein Nachtlager auf der Couch. Sie steht direkt unter einem Fenster. Plötzlich vibriert die Luftalarm-App und ab 1 Uhr nachts kracht es draußen. Flugabwehr gegen Drohnen. Dumpfe Detonationen hallen wieder von Hochhauswänden. Autoalarmanlagen singen ihr Klagelied wegen der Erschütterung. Die Fahrzeugsensoren denken, jemand rüttele an der Karosserie. Kurz brummt der Kühlschrank lauter als alles, was draußen passiert. Er befindet sich direkt neben meinem Ohr. Im Papageienkäfig schlagen Krallen und Flügel an das Metallgitter. Die Katze springt auf meine Decke und schmiegt sich an meinen Bauch. Dann kracht es erneut. Ich sollte nicht hier sein. Was für eine irrwitzige Idee ist diese Reise. Was habe ich hier zu suchen? Es ist verdammt laut. 12 Shahed-Drohnen, 10 abgeschossen, heißt es am Morgen auf Telegram. Eine Freizeiteinrichtung wurde getroffen. Fotos zeigen ein zerstörtes Gebäude mit Cartoons aus Kinderzeichentrickfilmen an den Balkons. Und Volodymyr hat nichts gehört und einfach durchgeschlafen. Uff, was hat das mit dir, mit mir macht das ganz viel, obwohl ich nicht dabei war. Was hat das mit dir gemacht, diese Sirenen, diese Luftangriffe da mitzuerleben?
Ja, also es waren oft genau diese Arten von Momenten, dass ich mir gedacht habe, wie bescheuert bin ich eigentlich freiwillig hier hinzufahren? Ich müsste nicht hier sein. Okay, ich habe jetzt dieses Buchprojekt und deswegen bin ich hier in Odessa in dem Fall zum Beispiel. Aber da kamen mir schon große Zweifel, was ist jetzt hier dieses Risiko eigentlich wert? Und ja, ich habe da auch keine Lösung für gefunden. Man kann halt immer wieder das Risiko so weit minimieren, wie es irgendwie in der Situation geht. Ich bin jetzt nicht bis ganz an die Front gefahren zu den Soldaten in den Schützengräben, aber war sonst schon auch ziemlich nah dran. Aber ja, das war diese natürlich auch völlige Unvorhersehbarkeit, wie die nächste Stunde ablaufen kann. Das war schon ein ständiger Begleiter auf dieser Reise.
Und wie gehen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit der Situation um? Die erleben das ja seit mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre. Ich erinnere mich an ein anderes Zitat von eben dem Volodymyr, bei dem du untergekommen bist in Odessa, der sagt, früher bin ich noch in diesen Schutzraum gegangen. Ich hatte dann auch meinen Rucksack dabei, Notfallrucksack, Ausweis. Mittlerweile ignoriere ich die Sirenen.
Ja, das machen viele so einfach auch durch die Erfahrung, dass es jetzt 100-mal oder 200-mal gut gegangen ist. Und bei Volodymyr war es so, er hat mir am Anfang, als ich reinkam, noch vorgerechnet, in welche Richtung die Fenster gehen und dass eben eigentlich seine Fenster vom Meer weg zeigen und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass da was einschlägt, doch ziemlich gering ist, weil die meisten Raketen eben aus der Richtung des Schwarzen Meeres kommen dorthin. Und ja, viele Menschen haben eine sehr große Routine entwickelt, was diese Raketenangriffe angeht. Die Apps, die man auf dem Handy hat, oder die Telegram-Gruppen, die einem sagen, was da genau auf einen zufliegt, sind sehr, sehr präzise geworden inzwischen. Das heißt, man kann immer direkt nach dem Alarm in den nächsten 5 Minuten schauen, was ist da gerade in der Luft, fliegen gerade wirklich Raketen in meine Richtung, dann begibt man sich vielleicht eher in Sicherheit. Aber bei ganz vielen ist es so, dass sie erst reagieren, wenn eine Detonation zu hören ist oder das dumpfe Knallen von Luftabwehrfeuer in der eigenen Stadt. Und das ist ein Teil einer Gewöhnung an Dinge, an die man denkt, man könnte sich da nicht dran gewöhnen. Natürlich ist es für niemanden Routine, so einen Angriff mit lauten Detonationen zu erleben. Da kann man sich kein bisschen dran gewöhnen, aber diese Sirenen, dass man da erstmal nicht reagiert, das gehört schon sehr stark zum Alltag.
Hast du dich daran gewöhnen können? Du schreibst, die beste und schlimmste Eigenschaft eines Menschen ist, dass er sich gewöhnt. Das fand ich so schön, weil man es übertragen kann auf so viele Situationen. Hast du dich in diesen Monaten daran gewöhnen können?
Ja, also ich habe auch mich nicht mehr in Sicherheit gebracht bei jedem Alarm und habe quasi mich da sehr angepasst und die Situation so erlebt wie die Einheimischen, denke ich mal. Und in Kiew vertraut man relativ stark der Flugabwehr und dementsprechend hofft man einfach, dass nur Infrastrukturziele jetzt getroffen werden maximal oder dass eben sehr viel abgeschossen wird. Und aus dieser Erfahrung, weil das häufig schon so war, denkt man, man ist vielleicht nicht in so großer Gefahr, was natürlich immer ein Irrglauben ist. Also das Risiko ist natürlich trotzdem hoch. Oder vielleicht macht man Wahrscheinlichkeitsrechnung und sagt, okay, hier leben 2 Millionen Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau meine Wohnung trifft, ist trotz allem noch einigermaßen gering. Ja, man lernt ja Situationen kennen, die sich dann häufig wiederholen. Wenn ich jetzt im Osten des Landes unterwegs bin und viel Militär sehe, dann ist das beim ersten, zweiten Mal noch so, dass das einen nervös macht, aber mit der Zeit gewöhnt man sich zum Beispiel an den Anblick von Soldaten, von Militärfahrzeugen. Mhm. Das ist definitiv so ein Effekt, dass man eben dann auch sich darauf fokussiert, was ist wirklich das Risiko, wo wird es wirklich gefährlich? Man kann nicht 24 Stunden am Tag ständig Angst haben und das haben die Locals eben auch so, dass sie versuchen, möglichst viel Struktur und Normalität in ihr Leben zu bringen und irgendwie versuchen, nicht ständig nur an Krieg zu denken.
Wie gut hast du geschlafen, wenn wir mal ans Thema Couchsurfing denken? Das Schlafen auf fremden Sofas ist ja sowieso schon mal eine Herausforderung, meistens auf Reisen oder in fremden Betten. Dann unter dieser Situation, wie gut hast du in diesen 7, 8 Monaten geschlafen?
Ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also auch sehr oft unterbrochen. Also oft gibt es eben auch um 2 Uhr morgens mal einen Alarm und da ist man natürlich hellwach. Wenn es dann irgendwie noch knallt draußen, ist man wahrscheinlich den ganzen Morgen wach bis in die Morgenstunden. Also eigentlich war Schlafmangel ein ständiger Begleiter auf dieser Reise und das kennen auch, glaube ich, alle Ukrainer vor Ort. Ich war zum Beispiel im Mai 2023 in Kiew. Das war ein Monat, wo fast jede Nacht quasi pünktlich um 2 Uhr nachts immer der Alarm losging und dann auch Detonationen zu hören waren. Also eine ganze Stadt wacht im gleichen Moment auf. Eine ganze Stadt ist am nächsten Tag übermüdet bei der Arbeit im Büro und irgendwann hat man eben wirklich gesundheitliche Folgen davon, von diesem ständigen Schlafmangel auch. Und das ist auch ein Teil der Realität, dass eben natürlich nicht nur die Menschen an der Front gesundheitlich Folgen davon haben, sondern auch die Leute, die ganz weit weg sind. Einfach nur Herzprobleme gibt es viel mehr. Natürlich auch psychologische posttraumatische Belastungen, sowas in der Art, aber auch alles eben, was schlicht von zu wenig Schlaf kommt.
Ja. Ich hatte jetzt 2 Stellen rausgepickt. Du beschreibst natürlich viel mehr Erfahrungen und auch Begegnungen mit den Menschen in deinem Buch. Ein Ranking ist immer schwer. In deinen Lesereisen wirst du aber ja auch bestimmte Passagen rauspicken. Welche Erfahrung bleibt dir in Erinnerung? Welche kommt dir jetzt gerade, ohne sie ordnen zu wollen, in den Kopf?
Ja, eine Erinnerung, die immer wieder zurückkommt, ist sicher ein Besuch in Saporischschja bei Polina, von der ich vorhin schon erzählt habe, die ja in den Karpaten mit mir diese Wandertour gemacht hat, die aber eigentlich in Saporischschja wohnt, ganz im Osten des Landes, ziemlich nah an der Front. Mhm. Und sie hat gefragt, ob ich bei einer Hilfsmission helfen könnte, ob ich einen Führerschein habe und ob ich das Auto fahren können und wir bringen Hilfsgüter in ein Dorf, was sich 4 Kilometer vor der Front befindet. Und ich habe zugesagt, bevor ich dieses Auto gesehen habe, was ein geliehenes Auto war, total alt und ziemlich schrottreif. Es hatte ungefähr 50 Löcher in der Karosserie von Schrapnelleinschlägen, weil das bei einem Angriff halt draußen an der falschen Stelle mal gestanden hatte. Diese Löcher waren nur mit Klebeband geflickt und also mit diesem Fahrzeug, das haben wir dann vollgeladen und sind dann da Richtung Front gefahren. Und da habe ich schon innerlich auch gewusst, dass das eigentlich ein Fehler ist und dass das zu viel Risiko ist. Und natürlich ist das Auto dann tatsächlich stehen geblieben am Straßenrand und wir mussten dann jemand anrufen, der uns da irgendwie rausbringt. Eine halbe Stunde später kam tatsächlich ein Freund von Polina und hat uns da wieder rausgebracht. Aber das ist so eine Erinnerung, die auf jeden Fall im Kopf bleibt, weil es auch eine falsche Entscheidung in dem Fall war. Also man muss immer das Risiko einschätzen und sollte manchmal dann vielleicht auch Dinge nicht machen. Ich habe aber eben auch gedacht, also ich wusste, dass Polina Freunde hat, die uns notfalls da rausbringen können. Und es war halt klar, die Leute in dem Dorf kriegen ihre Hilfsgüter sonst nicht, die sie in dem Moment dringend brauchten. Und das war halt dann so die Abwägung.
Ja, die Intention zu helfen, ne? Das hatten wir ja zu Anfang des Gesprächs mit der Frau, die euch vorwirft, dass ihr mit eurer Arbeit eben nicht hilft, die ist ja groß. Hattest du die Möglichkeit, noch in anderem Rahmen zu helfen? Ich meine, das, was du tust, darüber schreiben, ne, darum reisen, es ist ja auch eine Art Hilfe, aber richtig mit anzupacken vor Ort?
Das hatte ich. Also klar, einerseits habe ich überlegt, was kann ich am besten? Das ist schreiben und berichten und irgendwie die Reichweite von meinen Büchern nutzen, um eben Informationen von der Realität vor Ort weitergeben. Also das ja. war meine Idee, dass das so mein Beitrag auch irgendwie sein kann. Aber ich habe tatsächlich vor Ort geholfen bei einer Hilfsorganisation namens Repair Together. Das sind junge Leute, die sich zusammengetan haben, also hauptsächlich Ukrainer, aber auch Ausländer sind ausdrücklich willkommen. Junge Leute treffen sich und bauen Häuser wieder auf in Dörfern, die besonders heftig zerstört wurden. Und dann entsteht da so ein Camp mit Zelten. Es ist ganz toll organisiert, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Festival. Tagsüber geht man auf die Baustelle. Abends hat man aber auch sehr viel Möglichkeit, sich kennenzulernen und Zeit mit den Leuten zu verbringen. Da legen dann DJs manchmal auf am Wochenende. Man geht schwimmen im Baggersee um die Ecke. Also das war so ein positives Erlebnis. Und ich hoffe sehr, dass wenn der Krieg mal irgendwann vorbei ist, dass dann ganz viele Leute aus Deutschland vielleicht auch dahin kommen und bei solchen Wiederaufbauprojekten mithelfen. Man bekommt einen so tollen Einblick und so direkte Kontakte zu den Leuten, dass das eine wahnsinnig tolle Erfahrung ist. Und ich meine, Voluntourismus ist ja ein großes Thema eigentlich, irgendwo hinfahren und auch was Gutes bewirken. Und das kann man dort in einer so wunderbaren Form tun, dass ich das sehr empfehlen würde. Wie gesagt, ja. sobald die Sicherheitslage etwas besser ist.
Genau, wir hoffen, dass das schnell der Fall ist. Wir könnten auch noch stundenlang über deine Erfahrungen sprechen, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was übrig lassen, damit die Menschen auch dein Buch lesen. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf deine anderen Couchsurfing-Erfahrungen. Du machst das jetzt ja schon ein paar Jährchen. Du warst unter anderem in Russland unterwegs und das ist im Hinblick auf die jetzige Situation. Du warst 2016, glaube ich, da.
Genau.
Auf die jetzige Situation, ja, ich weiß nicht, ob skurril das richtige Wort ist, aber es hat sich nun mal so ergeben, dass die Reihenfolge Russland als Couchsurfer zu bereisen und dann die Ukraine doch schon einen Beigeschmack bekommen hat, den du in der Ukraine auch erlebt hast, oder? Ich hatte das einmal kurz in Bedrängnis gebracht, hast du geschrieben.
Ja, tatsächlich haben mich Gastgeber schon mal so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen, die mich gegoogelt hatten und die davon wussten und ja, was ich mir dabei gedacht habe, dieses Buch zu schreiben oder vor allem, worum es darin ging. Und ja. ich meine, tatsächlich war es eine dreimonatige Reise von West nach Ost durchs ganze Land und ich hatte wirklich tolle Begegnungen, ganz herzliche Menschen habe ich getroffen, eine kulturelle Vielfalt, die ich absolut faszinierend fand, die Größe dieses Landes. Es war etwas ganz Besonderes und ich schreibe sehr positiv über die Menschen dort. Gleichzeitig schreibe ich sehr kritisch über die Regierung und die Propaganda. Also es ist im Grunde nichts in dem Buch, was ich jetzt bereue im Nachhinein. Mhm. Aber ich überlege natürlich, hätte ich manche Dinge schon sehen können damals und so ein paar Themen hätten mir vielleicht mehr auffallen können, dass zum Beispiel viele Leute davon gesprochen haben, dass sie Angst haben vor einem Angriff der NATO auf Russland, der möglicherweise bald bevorsteht. Ich habe das belächelt. Einer hat mich gefragt, ob Angela Merkel demnächst Kaliningrad angreifen will, ob ich davon schon mehr weiß. Also Kaliningrad zurückerobern für Deutschland. Und ich habe das halt als komplette Absurdität einfach so weggepackt im Kopf. Aber aus heutiger Sicht muss man sehen, dass die Menschen dort doch extrem gehirngewaschen sind durch jahrelange Propaganda und gerade dieses Bedrohungsszenario für Putin immer sehr wertvoll war. Also dieses Gefühl, Russland wird irgendwie belagert von außen, vom bösen Westen und nur Putin kann sein Land retten vor dieser Belagerung. Und das war sehr clever aus seiner Sicht, das immer so zu framen, aber die Leute haben das irgendwann geglaubt. Und das ist halt so bedenklich. Und ich war sehr enttäuscht auch später. Ich habe im Februar 22 nochmal viele russische Freunde angeschrieben aus dieser Zeit, habe sie gefragt, was sie davon halten und war überrascht, wie viele doch stark der Propagandalinie folgen und eben nicht sich deutlich gegen den Krieg aussprechen wollen.
Das ist die Stelle im Buch, wo du mich echt zum Weinen gebracht hast, weil ich es erst gar nicht verstanden habe. Du hast da einen WhatsApp-Verlauf drin mit einer Russin, mit der du Kontakt hattest, wo du, glaube ich, mal übernachtet hattest. Mhm. Und die schreibt von ihren Ängsten kurz vor Kriegsbeginn, dass sie ganz doll Angst hat. Und ich dachte die ganze Zeit, du schreibst mit jemandem in der Ukraine, bis ich verstanden habe, dass da gerade die russische Sicht wiedergegeben wird. Und ich war so perplex und geschockt. Und also das in einer Zeitung zu lesen als einen Satz, viele Russen glauben, Punkt, ist etwas ganz anderes, als diesen WhatsApp-Verlauf zu lesen. Puh, da hast du mich echt gekriegt. Also das war schrecklich. Wirklich schrecklich.
Ja, das wollte ich auch deswegen unbedingt ins Buch reinnehmen. Einfach diese Kommunikation, weil das so viel aussagt und vielleicht auch so viel erklärt, wie dieses Denken ist und wie das sein kann. Da kommen ganz viele Ängste zum Ausdruck und so ein eigenes, so viel Selbstmitleid auf ihrer Seite, dass halt ihr Leben einfach so schwer ist und sie sucht irgendwie die Schuld dann in globalen Ereignissen. Am Ende ist irgendwie der Westen schuld und sie versteht einfach nicht und schafft es nicht, den Schalter im Kopf umzulegen, dass Russland einfach unter einem fürchterlichen Missmanagement durch Putin leidet und deswegen die Situation für die Leute dort nicht besonders vorteilhaft ist, also für sehr viele Leute. Ja. Und dass er stattdessen so einen völlig unsinnigen imperialistischen Krieg führt. Aber nein, sie hat aus irgendwelchen YouTube-Videos gelernt, dass der Westen im Grunde schuld ist an ihrer Misere. Und das ist schon sehr heftig, das dann in so einer emotionalen Intensität auch wieder zu hören. Weil diese Gefühle sind ja echt, die sie da empfindet. Sie ist wirklich sehr frustriert. Sie hat fürchterliche Angst vor ganz vielen Dingen, ist niedergeschmettert von der Situation, aber zieht einfach nicht die richtigen Schlüsse daraus.
Ja, Wahnsinn. Russland, gerade ein bisschen drüber gesprochen, Iran, China, Saudi-Arabien. Welches Land, kannst du es überhaupt sagen, welches Land dich da am meisten überrascht hat? Also wo die Erfahrungen, die du gemacht hast, am weitesten weg waren von dem Bild, was du vorher hattest, vielleicht auch von den Vorurteilen, die du hattest?
Ich glaube, das war immer noch Iran, also das erste Buchprojekt, was ich gemacht habe. Da bin ich 2013 zum ersten Mal hingefahren für 2 Wochen und ich hatte wirklich irgendwie so eine relativ langweilige Kulturreise erwartet, wo ich so ein bisschen mir Sehenswürdigkeiten anschaue, aber irgendwie nicht besonders viel erleben werde. Und dann war ich vom ersten Tag an mit Einheimischen unterwegs, habe die wildesten Sachen erlebt, Partys gefeiert, ganz viele geheime Freiheiten miterlebt, komplett meine Reiseroute geändert, weil ich einfach die ganze Zeit dann mit den Leuten dort zu tun hatte, also mit meinen Couchsurfing-Gastgebern. Und da habe ich dann entschieden, ich komme ein Jahr später wieder und mache ein Buch tatsächlich und reise dann länger durchs ganze Land. Und man hat halt dort diesen extremen Kontrast zwischen öffentlichem und privatem Leben. In der Öffentlichkeit hält man sich einigermaßen an die Regeln, die vorgegeben werden von dieser kriminellen Regierung. Im Privaten, also sobald die Tür zu ist, sobald man zwischen 4 Wänden ist, hat man mehr Freiheiten und da passiert alles, was verboten ist. Und man lästert über die Regierung, man trinkt Alkohol, man feiert Partys, das volle Programm. Und diese Gegensätze und dazu noch eine wahnsinnige Gastfreundlichkeit und auch eine wahnsinnige Qualität der Gespräche, die ich häufig hatte mit den Einheimischen. Also ein so kultiviertes, interessiertes Völkchen wie dort, das habe ich selten erlebt. Und das war immer noch eine sehr prägende Erfahrung für mich. Leider kann ich sie zunächst nicht wiederholen, weil ich kein Visum mehr kriege für den Iran. Also seit das Buch veröffentlicht ist, bin ich da auf der schwarzen Liste und kann tatsächlich nicht mehr einreisen.
Ach, wie schade. Es berichten aber ganz viele, vor allem Menschen, mit denen ich spreche, die per Fahrrad oder per Anhalter im Iran unterwegs sind, auch mit dem Van. Wir hatten hier Chris Jäger zu Gast in einer Podcast-Folge, der mit dem Van bis in die Wüste gereist ist, auch durch den Iran gekommen ist. Und alle sind ja wahnsinnig begeistert von der Gastfreundschaft und erzählen genau diese Geschichten, die du da gerade erzählst.
Absolut. Also es ist einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man einerseits mitbekommt, wie schrecklich diese Regierung dort seit über 4 Jahrzehnten dieses Land herunterwirtschaftet und was da für ein Potenzial wäre, wie unfassbar großartig es sein könnte. Es sind so viele junge Leute da. Ich glaube, 60% sind unter 30 Jahre oder so und ganz viele wollen eine andere Art von Gesellschaft, wollen ein anderes Leben. Und das so direkt mitzukriegen, das ist wahnsinnig emotional. Und natürlich dann noch gleichzeitig diese extreme Freundlichkeit, wo es wahnsinnig einfach ist, ins Gespräch zu kommen und sich schnell sehr wohl zu fühlen mit den Menschen.
Haben all diese Länder auch was gemeinsam, wenn man sie so bereist wie du?
Schwer zu sagen, aber ich meine, eine Grundlehre, die relativ trivial klingt, von allen meinen Reisen zusammen, ist immer wieder, dass die Welt ein erheblich freundlicherer Ort ist, als wir häufig denken, ja, in unseren ganzen Ängsten und Vorurteilen, die wir so haben. Das war zumindest bei den ersten 4 Büchern eine Erkenntnis, die immer wieder kam. In der Ukraine war es dann doch eine andere Situation. Also da habe ich doch Momente gehabt, wo ich den Glauben an die Menschheit ein bisschen verloren habe. Also so nah dieses Leid mitzukriegen, die Schrecken dieses Krieges, die Zerstörung, auch die komplette Dimension dieser Zerstörung. Wenn im Osten des Landes ein Dorf nach dem anderen dem Erdboden gleichgemacht ist und da fast kein Haus mehr steht. Also diese Dimension kriegt man selten mit, wenn man von hier aus das Ganze nur medial verfolgt. Und wie eigentlich jeder Mensch in dem Land Symptome von posttraumatischen Störungen kennt und was für ein Hass eben auch entsteht dadurch, dass man von seinem Nachbarn angegriffen wird und auf einmal da Panzer und Soldaten im eigenen Land sind, die wollen, dass die Ukraine nicht mehr existiert. Und das ist schon sehr brutal. Und da habe ich vielleicht ein bisschen was von diesem sehr positiven Menschenbild wieder verloren, das bei den anderen Reisen entstanden war.
Ja. Vorletzte Frage ist ein bisschen fiktiv immer und vielleicht aus deiner Sicht als Mann auch sehr schwer einzuschätzen. Trotzdem aber immer wieder spannend zu wissen, würdest du denn auch so reisen, wenn du als Couchsurferin in diesen Ländern unterwegs wärst?
Da gibt's sicher einige Unterschiede. Es ist nicht so ganz leicht natürlich zu abstrahieren, aber gerade in Ländern wie Iran oder Saudi-Arabien, ja, wo die gesellschaftliche Rolle der Frau zumindest offiziell doch sehr unterdrückt ist oder sehr, Frauen quasi als Menschen zweiter Klasse behandelt werden teilweise. Da wäre es bestimmt eine andere Reiseerfahrung. Natürlich auch aus Sicherheitsaspekten heraus durch Couchsurfing. Man weiß ja nicht, an wen man da gerät. Und das ist dann sicher auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, grundsätzlich könnte eine weibliche Reisende eine noch ganz andere Geschichten auch erzählen. Also in Saudi-Arabien war mir zum Beispiel die Welt der Frauen quasi verschlossen. Es war sehr schwierig, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen was dort aus erster Hand zu hören. Wenn man da als Frau unterwegs ist, kommt man direkt in den Häusern, in den Frauentrakt sozusagen und ist dort gleich lernt da eine ganz andere Seite des Landes kennen. Also es wäre einfach eine andere Art von Geschichte, aber teilweise vielleicht sogar noch interessanter als das, was ich berichten kann aus meiner Perspektive.
Ja. Ich lese aus deinem Buch raus, dass wir, wenn der Krieg dann hoffentlich schnell vorbei ist, die Ukraine unbedingt bereisen sollten. Wohin sollten wir unbedingt?
Oh, da gibt es viele Orte, die sich total lohnen, die auch nicht so bekannt sind auf der touristischen Landkarte. Also wie schon gesagt, die Karpaten als großartige Wandergegend, tolle Natur hat man dort. Eine Stadt namens Kamjanez-Podilski mit ganz tollen Burgen in der Stadt selber, also einer Festung, die von einem riesigen Graben umgeben ist. Städtebaulich einfach wahnsinnig interessant. Kiew ist als Stadt sehr reizvoll. Odessa natürlich mit seiner langen Schwarzmeerküste und einer wunderschönen Altstadt, einer ganz tollen, speziellen Kultur oder auch Mentalität der Menschen dort. Das Leben ist dort stärker jüdisch geprägt als in anderen Regionen und wahnsinnig spannend. Also du siehst, ich komme ins Schwärmen und würde am liebsten gleich Reisegruppen dahin bringen, aber das ist leider noch Zukunftsmusik erstmal.
Zukunftsmusik, die wir aber alle auf jeden Fall spielen möchten, möglichst schnell. Stefan, ich danke dir für deine Zeit heute, die du dir genommen hast.
Ich danke dir.
Aber auch für dein Buch. Und das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil es hat mir das Thema wieder ins Bewusstsein gerufen, obwohl ich natürlich jeden Tag die Ukraine und den Krieg wahrnehme. Aber man wird so ein bisschen Ja, kriegsmüde ist ja immer dieses Wort, ne? Ich habe mich da am Anfang ziemlich engagiert, bin im Flüchtlingsheim gewesen, habe da geholfen. Jetzt mache ich das nicht mehr. Und es hat mir dieses Thema einfach wieder so schön auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, auf eine schreckliche und lustige Art und Weise wieder auf den Tisch geholt. Also vielen Dank auch nochmal für diese Seiten, die du hier geschrieben hast.
Das freut mich sehr und genau dieser Effekt ist mir so wahnsinnig wichtig, dass wir wieder emotionaler auch auf dieses Thema schauen. Es begleitet uns jetzt seit 2,5 Jahren, aber es ist noch genauso schlimm wie am ersten Tag und jede Hilfe braucht dieses Land, jede Unterstützung auch von, ja, dass das ganze Land dahinter steht, dass wir weiterhin auch als Staat große Unterstützung leisten. Das ist einfach gerade wahnsinnig wichtig und wahnsinnig emotional für mich auch durch diese Reisen. Also vielen Dank für die Einladung heute.
Also diese Emotionen, die transportierst du auf jeden Fall gut. Das Buch kann ich jedem nur ans Herz legen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auf diese besondere Weise mit der Ukraine, aber auch mit der Reise vom Couchsurfing natürlich zu beschäftigen, dann schaut mal in den Shownotes vorbei. Da verlinke ich euch dieses schöne Buch und natürlich auch die anderen, die Stefan geschrieben hat. Und die Termine der Lesereise, denn die geht ja auch noch ein paar Wochen. Vielleicht gibt's ja was in eurer Nähe. Und bevor ihr euch in diesen Weiten des Internets dann aber verliert, lasst unbedingt noch eine Bewertung für Wie reist du da? Kommentiert diese Folge auch gerne. Bei YouTube oder bei Spotify geht das, wenn noch Fragen offen sind. Und schickt die Folge auch gerne an alle Reise- und in diesem Fall auch politikbegeisterten Menschen, die ihr so kennt. Da freuen wir uns. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao.